Laut Wikipedia ist ein Karussell ein um eine Vertikalachse drehbares Gestell, durch das Personen auf Sitzen verschiedener Art im Kreis gedreht werden. Es ist in vielen Varianten als Fahrgeschäft, auf Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, sonstigen Volksfesten und in Vergnügungsparken anzutreffen. Im Fußball nennen wir es Trainerkarussell und das hat in den letzten Tagen immer mehr Fahrt aufgenommen. War die Entlassung von Julian Nagelsmann der Anfang, folgten nun Graham Potter, Antonio Conte, Brandon Rodgers, Patrick Vieira und Bruno Labbadia. Sie alle haben das Karussell verlassen und hoffen bald wieder aufzusteigen. Warum es dazu gekommen ist, schauen wir uns in der aktuellen Folge an. Besonders Graham Potter und Bruno Labbadia haben es uns angetan. Und würde Julian Nagelsmann eigentlich London gefallen? Aber erstmal wollen wir den Klassiker besprechen. Auf geht die wilde Fahrt mit Doppelacht. Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin und gute. Herzlich willkommen zu Doppelacht und den Themen vom Wochenende.
Ja, moin sind auch von meiner Seite. Was haben wir heute vorbereitet? War nicht am Wochenende ein irgendein wichtiges Spiel? Gibt's da was zu besprechen?
Weiß ich nicht, aber ich möchte dich was fragen.
Na, was denn?
Was beschäftigt dich gerade? Wo erreiche ich dich emotional am Anfang dieser Folge?
Alles ganz normal? Am Wochenende war doch nichts los?
Nichts passiert, also...
Also eigentlich möchte ich nicht drüber sprechen, aber ich muss es ja.
Also starten wir direkt mit der Klassiker.
Ja, also rein in den Klassiker und dann die gute Bundesliga, DFB-Pokal und dann schauen wir nochmal internationalen Fußball, was Richtung, der Potter da so gemacht hat.
Oder was er in Zukunft nicht mehr macht, ne?
Ja.
Aus Gründen. Aber lass uns mit dem Klassiker reinstarten. Erstes Spiel von Thomas Tuchel.
Bevor wir direkt ins Spiel gehen, möchte ich nochmal auf den Twist oder auch die ganze Saga um die Entlassung von Jürgen Nagelsmann nochmal kurz zurückkommen.
Du willst den Gossip, ne?
Ich muss da schießen. Die Pfeile müssen fliegen.
Wie Lothar gegen Olli?
Ja, genau.
Ja, schieß los. Lass dich aus.
Also der Lothar hat ja gesagt, ist nicht mehr das Mir ist an mir. Das Gefühl und durch die Blume weg, die Arbeitsatmosphäre beim FC Bayern München, auch im Office, soll nicht mehr so die beste sein wie vor 10, 20 Jahren, wo der gute Uli und der Kalle noch da waren.
Ich wollte sagen, vor 10 Jahren kann er ja schon gar nicht mehr beurteilen, der Lothar. Und vor 20 Jahren wird's
auch. Aber er kennt doch die Leute, die da arbeiten, hat er gesagt.
Er kennt Leute, die Oliver Kahn nicht kennt. Das war meine Lieblingsaussage.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das stimmt.
Und sonst ist es kalt, es ist herzlos und das ist nicht mehr der FC Bayern, den er von früher kennt.
Ja, genau. Und ich möchte, also ich glaube es auch und ich glaube, es ist die wie Kahn und der Brazzo da so rumstolzieren, ist glaube ich etwas anders, als Kalle und Uli das gemacht haben. Und ich möchte es nochmal untermauern mit der Aussage vom Tiger, nicht von Tiger Effenberg, sondern Tiger Hermann Gerland, der Ähnliches gesagt hat.
Ja, das stimmt. Der hat im Doppelpass nicht so gute, positive Worte und er hat ja auch ganz offen gesagt, er hatte seine Herausforderungen mit Brazzo und ist deswegen 2021 dann als Hansi Bundestrainer geworden ist gegangen.
Genau.
Ja.
Was sagst du dazu? Also teilst du das, die Aussagen von Lothar und von Hermann Gerland, oder siehst du das nicht so?
Ich kann mir das schon vorstellen, dass es anders ist. Und gerade wenn wir über die Person Kahn und Salihamidzic reden, also ich glaube, dass auch ein Rummenigge und ein Hoeneß waren sich selber schon sehr wichtig. So im
Kern. Absolut, kann ich mir vorstellen.
Ne, das hat man ja auch öfter mal erlebt, wie die sich dann in Medien zu gewissen Zeitpunkten gegeben haben. Aber am Ende des Tages stand bei den beiden der Verein immer noch über allem. Und das ist etwas, was Salihamidzic und Kahn auch proklamieren, dass es so ist. Aber aufgrund der Außendarstellung und wie sie sich geben, habe ich eher das Gefühl, dass sie sich doch noch ein bisschen sehr viel wichtiger nehmen als der Verein. Und das könnte auf lange Sicht etwas bedenklich werden.
Das glaube ich auch. Deswegen heißt Oliver Kahn, oder ist Oliver Kahn ja auch nicht... Keine Ahnung, was war Kalle? Sportlicher Leiter?
Nee.
Vorstandsvorsitzender?
Aufsichtsratsvorsitzender und CEO. Aber er also hat den gleichen Job
aber wie Kalle. Aber hat er auch, also nee, Kahn ist doch CEO und ja. Kalle hatte den Titel ja noch nicht.
Doch, Kalle hatte den auch.
Auch ja. So im Abbinder von der Mail auch mit so drin?
hat er auch nur, da sieht man, glaube ich, schon den Kernunterschied. Er hat da nicht so viel Wirbel drum gemacht.
Ja, ja, das stimmt.
So, also bei Oliver Kahn hat man das Gefühl, es ist ihm wichtig, dass er der CEO von Bayern München ist.
Ja.
Und Karl-Heinz Rummenigge war einfach der Chef von Bayern München. So.
Ja.
Und das ist irgendwie formal kein Unterschied, aber vom Gefühl.
Ja, gut, gut. Lass uns das das leidige Thema, oder ein bisschen leidig,
Spiel?
Leidig nicht abhaken, aber eigentlich können wir das komplett abhaken, den Klassiker, oder?
Ich würde da eigentlich ganz gerne noch kurz drüber sprechen. Gar nicht so sehr über das Ergebnis, weil das habe ich ehrlicherweise erwartet. Ein paar Beobachtungen aus dem Spiel an sich.
Ja.
Ich habe auch hinten raus eine Frage und ich würde, wenn wir das ganz von Anfang an aufrollen, gerne damit anfangen, wie sehr ich mit meiner Aufstellungsprediction daneben lag.
Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass der Sané spielt.
Das hätte ich nicht gedacht. Und man hat direkt gesehen, dass Thomas Tuchel sich wahrscheinlich viel mit Fußball auseinandergesetzt hat in der Zeit, wo er nicht Trainer war. Und direkt einen, ich sag mal, erweiterten Ansatz gewählt hat, wie er bei Bayern München startet. Weil damals bei Chelsea hat er sehr stabilisierend gewirkt und erstmal darauf gepocht, die Defensive zu stärken, kein Gegentor zu bekommen. Und bei Bayern hat man das Gefühl, er hat dieses, ja, er denkt auch in Räumen, aber dieses sehr hybride, sehr komplexe, sehr durcheinander erscheinende Spielsystem einfach erstmal aufgelöst und ist dahin zurückgegangen, wo Bayern München am besten ist, im klassischen 4-2-3-1. Und hat sie so aufgestellt, möglichst sicher und den Stärken bewusst.
Ja, denn also was ich mir vorstellen kann, hat sich wahrscheinlich mit den Führungsspielern ausgetauscht und die gefragt, wo sie sich am sichersten fühlen und wahrscheinlich auch mit den Spielern, die vor Ort waren.
Mhm. Ja, er hatte nur zwei Tage alle Trainer, alle Spieler.
Ja, vielleicht hat er sich auch mal telefonisch mit Kimmich oder Goretzka ausgetauscht, aber wahrscheinlich intensiv mit Müller.
Ja.
Und hat ja funktioniert.
Ja, da sind wir.
Aber auch nur funktioniert, weil ein bestimmter Spieler von Borussia Dortmund neben den Ball gehauen hat.
Das stimmt.
Unter dem Ball.
Da ist nämlich die Frage, wie verläuft dieses Spiel, wenn das nicht passiert? Weil ehrlicherweise hat mich der Spielanfang ein bisschen überrascht, weil Bayern war sehr kompakt, aber sehr, sehr abwartend, hat gegen das eigentliche Naturell Dortmund fast die ersten 10 Minuten den Ball überlassen und Dortmund machen lassen und gelauert.
Ja, die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, geil.
Ja.
Die fegen wir heute hier dreimal aus der Halle hier da.
Es hat wirklich so ein bisschen so gewirkt, ne? Als würde Bayern noch die Räume suchen, gucken, was passiert.
Also,
und erstmal Dortmund kommen lassen, um zu gucken, wie ist Dortmund eingestellt.
Ja, genau. Also für mich war persönlich vor dem Spiel war es halt so, ja geil, wir sind jetzt mal in der Situation, wo du sagen kannst, ja, okay. Du bist Bayern irgendwo ebenbürtig und heute ist was drin.
War auch mein Gedanke.
So und so war auch die ersten 10 Minuten haben das komplett wiedergespiegelt. Die haben da gerade geglaubt, dass was drin ist.
Ja, dann ist das Ganze innerhalb von 13 Minuten gekippt.
Ja. Leider.
Und das ist dann so ein bisschen unglücklich. Ich glaube auch, dass wirklich dieses unglückliche Ding von Kobel wirklich die Schlüsselszene war. Und dass dann direkt, also durch das 1-0 ist dieses Spiel, wird sich das Momentum im Spiel verlagert und dann der Doppelschlag hat er sein Übriges darüber getan. Ja,
ist halt, das zweite Tor.
Es ist ein typisches Thomas Müller-Tor.
Ja, genau, ne?
Also
ein typisches Thomas Müller-Tor.
Es ist ja kein Torabschluss, es ist ja einfach eine Hüfte.
Ja, also, war es nicht der Oberschenkel?
Ja, Hüfte-Oberschenkel-Kombination.
Ja, ne, also, natürlich kannst du es besser verteidigen, aber, ja, die von 50 Spielern machen zwei Spieler das rein. Das ist Müller und
Rainer
Füllkrug oder so.
in der Bundesliga, aber ja, wahrscheinlich. Also, ne, das stellt dann so ein bisschen das Spiel auf den Kopf und man weiß gar nicht so genau warum, weil die eigentliche Ausrichtung so ein bisschen untypisch war. Und der Spielverlauf hat Bayern dann extrem in die Karten gespielt, weil man dann wirklich sich auf das berufen konnte, was man vorhatte. Und
es, ja, ich glaube einfach, dass wenn du mal, auch die Dortmund haben wahrscheinlich gesagt, boah, geil, Tabellenerster, ein Punkt Vorsprung, diesmal sind wir dran, ne? Und dann 1-0, ja, okay, komm, machst du weiter.
Ja.
2-0, denkst du, Scheiße, fängt schon wieder, geht schon wieder los, ne?
Ja.
So, dann sind die, bist du erstmal down, so die Köpfe, du bist im Kopf auch komplett weg, dann, gut, dann fällt auch das 3-0.
Dann ist mental eigentlich, also dann ist die Halbzeit schon mal gelaufen. So, dann geht's wirklich nur noch um Schadensbegrenzung in der Halbzeit.
Ja, absolut, leider.
Ja, und dann eben, wie ich schon angedeutet habe, Bayern eben den Vorteil, dass sie ein sehr reduziertes Spielsystem gewählt haben, wirklich viel Komplexität weggecuttet hat, Thomas Tuchel, und sie dann eben Dortmund kommen lassen konnten. Und ich habe Bayern selten in Umschaltsituationen so konsequent und gefährlich gesehen. Also ich weiß nicht, wie Thomas Tuchel das gemacht hat mit einer Woche Arbeit und zwei vollen Trainingseinheiten, aber man hat schon erste Abläufe und Muster von Tuchels Umschaltspiel erkannt.
Ja, leider.
Ja, und der Kniff mit Sané. Ich habe ja Cancelo gesehen, ne, als rechts gegen Rajason. Er hat noch offensiver gewählt mit Sané und ist ja aufgegangen. Weil es war am Anfang, ne, die kommen raus, laufen ein und Sané hat die Hände in der Tasche, ne?
Das ist schon komplett alles so mal.
Wirklich.
Also noch nicht ein Fehlpass gespielt, noch keine, eine scheiß Ballannahme, schon komplett alles vorbei.
Ich war ehrlicherweise komplett angezündet, weil alle haben wir wirklich, da haben 21 Leute komplette Spannung und sind heiß auf das Spiel und der hat die Hände in den Taschen und guckt in die Luft. Und
wer braucht das?
Ey, wenn er so spielt wie gegen Dortmund, ne, dann kann er das gerne machen. Dann kann er auch eine Gucci-Cap tragen und an seinen freien Tagen immer noch. Das ist der andere, ne? Aber Leroy darf das dann auch. Das war einfach bockstark. Ne? Also,
bockstark, das ist ein Begriff von Kloppo. Da hat er Trademark drauf. Darf es nicht verwenden.
Also, benutzt er den im Englischen auch? Wahrscheinlich. Also ist bockstrong. Ja? Deswegen, wenn wir bei Leroy Sané sind, müssen wir über den Pass vom 4-0 reden. Wo er den hergeholt hat, das war ein Kunstwerk.
Ja, aber der Pass wird auch nur so gut, weil Müller ihn durchlässt.
Ja, dadurch dann deutlich besser. Das stimmt. Ja, also, ne, Thomas Müller, der Raumdeuter. Und wenn du als Bayern-Trainer erfolgreich sein willst, musst du auf Thomas Müller setzen. Wer nicht auf Thomas Müller setzt von den letzten Bayern-Trainern, ist immer früher oder später gescheitert.
Ja. Ist richtig. Aber warum musst du auf Thomas Müller setzen?
Weil er der wichtigste Spieler der Mannschaft ist, sowohl auf dem Platz als Binde- und Verbindungsglied, als Raumdeuter, als Offensivkraft, aber wahrscheinlich auch neben dem Manuel Neuer die stärkste Persönlichkeit in der Kabine.
Und was überwiegt?
Ich glaube tatsächlich die Kabine. Weil geht es einem Thomas Müller gut, geht es Bayern München gut.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ja, und dann spielt er auch so. Und wenn Thomas das Signal sendet, wir sind bereit, wir sind gut drauf und ich habe Bock auf das Spiel, kann der sehr, sehr viele in der Mannschaft mitziehen.
Auch wie Leroy.
Ja, wie zum Beispiel. Ja. Und ich bin jetzt gespannt, was Tuchel mit Leroy Sané vorhat. Das war ich ehrlicherweise bei Nagelsmann auch.
Hat er bei Nagelsmann immer links oder rechts gespielt?
Rechts, links. Links.
Ich persönlich sehe ihn ja auch eher
rechts,
ne? Rechts, weil er dann so rein, innen und so.
Ja.
Und ich glaube, so in Flankenschlagen war noch nie super. Und hinter ihm spielt ja auch
Pavard.
Ja, gut.
Wenn man so, aber das ergänzt sich ja ganz gut.
Weil oder Masraoui.
Der ist noch ein bisschen Leistungsrückstand. Aber Pavard ergänzt sich in dem Fall ja ganz gut, weil Pavard offensiv nicht so stark ist, dafür aber defensiv stärker.
Ja, ja.
Und du dann eben den Spielaufbau so verlagern kannst, dass du Pavard nach innen schiebst und dann schiebt Davis raus und dann hast du eben diese Dreierkette, die Nagelsmann auch versucht hat, aber dass du die dann nur im Spielaufbau übernimmst. Sonst, was war beim BVB los? Emre nach 10 Minuten gelb?
Wie vorhergesagt.
Ja.
Fand ich sehr früh.
Ja.
Berechtigt? Aber sehr früh.
Ich habe auch kurzzeitig die Theorie aufgestellt, dass er das Spiel nicht beendet.
Also die Gefahr schwingt immer mit.
Ich glaube aber, aufgrund des Spielstandes hat das dann nachher ein bisschen abgenommen. Also wenn es lange 0-0 steht und das wirklich ein Spiel ist, was sich an Intensität aufreibt, dann ist auch Emre in Gefahr, so ab der
65. Ja, safe, absolut, natürlich, ne? Aber witzig, dass wir das vorhergesagt haben und das ist auch wirklich, auch im Duell, was auch mit Kimmich, ne?
Ja,
das mit Kimmich,
ja,
wo wir
ja,
gesagt haben, einer von den beiden kriegt eine gelbe Karte, dass Emre schön gelb getrunken gekriegt hat.
Emre hat zuerst zugelangt.
Ja,
war ein Tick schneller.
Ja,
Aber auch witzig, ne? Also letztes Wochenende noch zusammen in der Nationalmannschaft die Doppel-Sechs gebildet und jetzt, ne, im Klassiker haben sie sich gegenseitig rasiert.
Ja, aber ich frage mich auch, was man anstelle des Trainers anders machen können, anders aufstellen. Jein.
Von Terzic?
Ich hätte vielleicht Brandt noch draußen gelassen. Ich weiß nicht, wie der Fitnessstand gewesen ist, weil ich Mahlen gegen Köln ganz gut fand. Und er auch jetzt im Spiel gegen Bayern, nachdem er reingekommen ist,
einen guten Impuls gesetzt hat, ne?
Sehr gute Impulse gesetzt hat.
Ja, und Mahlen ist auch einfach, also ein guter Spieler. Ich bin generell, ich finde, Donny Mahlen kommt immer ein bisschen zu schlecht weg, weil er nicht so die krassen Scorer hat. Also er ist keiner, der irgendwie 23 Saisontore macht, aber der viele Räume reißt, der ein gutes Tempo hat und der sich aufreibt, also der beschäftigte Defensivreihe.
Ja, genau. Und gut, das hätte ich vielleicht noch geändert mit gut Schlotterbeck. Ich weiß auch nicht, wie da das war mit der medizinischen Abteilung, weil der muss ja auch kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.
Und er war ja ursprünglich fraglich für das Spiel, wenn ich
es richtig erinnere. Ja, genau. Und er ist ja auch früher von der Nationalmannschaft abgereist. Mhm. Da vielleicht auch selbst von ihm falscher Ehrgeiz und gesagt hat, ja, geht schon irgendwie.
Trau ich ihm zu.
So wie ich auch.
So wie ich den Spieler Nico Schlotterbeck einschätze.
Ja, da hätte ich vielleicht sogar auf Hummels gesetzt. Aber nichtsdestotrotz, also ich weiß auch nicht, wenn nach dem 1-0, also wie du irgendwie auf die Mannschaft einwirken kannst. Also von außen im Spiel. Er hat gleich direkt nach dem 1-0 hat er gleich verkörpert Leute weiter, scheiß drauf, komm. Haut das ja aus den Köpfen, aber bei mir als Spieler wird sowas nichts bewirken.
Nee, nicht in der Situation, weil da musst du für dich selber bereit sein, wenn du da auf dem Platz stehst.
Genau, als Spieler musst du selber bereit sein.
Ja, genau.
Ja.
Ne? Deswegen auch die Frage, wo war Rafael Guerreiro das ganze Spiel?
Ja, er hat sich versteckt.
Hat sich gut versteckt, wobei er ja auf seiner vorgezogenen Achterposition gespielt hat, wo er die letzten Wochen sehr stark war.
Ja, genau, aber da meinte ich auch, so was ist, wenn ein starker, also richtig starker Gegner kommt?
Ja, stimmt, das hast du letzte Woche gesagt. Da habe ich noch angedeutet, dass ich es ihm mutmaßlich zutraue und dass Bayern da ein sehr guter Test ist. Und wahrscheinlich haben wir gelernt,
der 6 Sätzen.
hast du Kicker gerade da? Hast du Noten? Was hat er gekriegt?
Irgendwas abwärts von 5, würde ich behaupten. Ich habe keine Note im Kopf, aber ich habe mir Noten auch angeguckt, aber da war wenige Spieler waren gut.
Ja, also, ja, dann hast du halt hinten raus die zwei späten Tore zu.
Aber auch da, also in der ersten Halbzeit wäre es da positiv von Dortmund aufgefallen. Ja, also ich hätte jetzt keinen Spieler, der gesagt hat, oder würde ich sagen, wo sagt, ja, okay, der ist schuld.
Nee.
Das war das Kollektiv, was versagt hat. Gut, ja. Kannst du vielleicht sagen, Kobel ist schuld, ja, wegen dem Fehler, aber
gut, das ist ein individueller Fehler, der kann immer passieren.
Und das ist auch nur eine Situation.
Genau, und die hat beim Torwart eben die größte Auswirkung.
Genau, aber es war jetzt kein Spieler dabei, wo du sagst, ja, okay, der macht so krass den Unterschied, wenn ich jetzt den auswechsel, wäre das Ganze nicht passiert.
Nee, nee, das stimmt.
Was ich aber noch Positives wirklich mitnehme aus dem Spiel, sind halt die zwei Tore, ne?
Die letzten 20 Minuten, weil da war es denn wieder besser und da habe ich ehrlicherweise für mich subjektiv, als ich das Spiel geguckt habe, so einen relativen Spannungsabfall bei Bayern festgestellt und das fand ich überhaupt nicht gut, weil dann wird es eben auf dem Niveau direkt wieder gefährlich. Weil da war man sich
Spannungsabfall, für mich war das Gefühl, dass die Dortmunder im Kopf das abgehandelt haben, dass sie jetzt das Spiel verloren haben, aber jetzt trotzdem nochmal bisschen kicken wollen, so gefühlt.
Also, dann ist wieder also funktioniert.
Das schnelle 0-3 verarbeitet haben und sagen so, okay, Reset, nochmal vorne loslegen.
Das stimmt. Man muss ja erinnern, wie viel Abseitstore hat Bayern gemacht? 2, ne?
Jetzt am Wochenende?
Ja, oder 3.
Abseitstore?
Also Gnabry hat 1 gemacht, Choupo-Moteng hat 1 gemacht. Ah, und das von und Coman. Das muss man ehrlicherweise ja auch noch in die Gesamtbetrachtung mit einbeziehen. Choupo-Moteng war der Seitvollzieher, den er stark angenommen hat. Ja. Gnabry war der Lupfer beim Umschalten, als er zu früh gestartet ist. Und, Coman hat kein Abseitstor gemacht. Der hat in den Boden gehauen, nachdem er Kobel ausgedribbelt hat. Stimmt. Ich nehm alles zurück. Er hat es gar nicht zum Abschluss gebracht.
Ja.
Oh, ja.
Die Bande ist dicht gekommen. Hat schon gegrüßt. Hallo, Kingsley.
Zum Abschluss noch eine Frage zum Klassiker.
Na.
Wie groß war der Einfluss von Thomas Tuchel auf den Sieg? Bei gleichem Spielverlauf gewinnt Julian Nagelsmann das Spiel auch?
Ja, beim gleichen Spielverlauf natürlich. Ja, aber du meinst eine Voraussetzung. Boah, ich glaube.
Also mein Gedanke dahinter ist diese Situation. Also
er hat wahrscheinlich anders aufgestellt.
Ja, definitiv. Er hätte komplizierter aufgestellt. Ne? Also er hätte einfach seinen Spielern inhaltlich mehr Aufgaben gegeben. Also ich finde, das hat man bei Kimmich und Goretzka ganz gut gesehen, weil die haben für ihre Verhältnisse beide relativ tief gespielt, relativ einfach. Da wurde nicht viel verschoben, da wurde nicht viel One-Two-Punch also, gespielt.
Und ich, also gut, und was so. Ich glaube ich von Tuchel mitbekommen haben, ist halt der Augenmerk auf die Defensive.
Ja, auf jeden Fall.
So, ja, aber wie gut, also ich glaube, also mit Nagelsmann, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Also der Grundgedanke dahinter ist, hat dieser individuelle Fehler von Kobel das Spielgeschehen so immens verändert? Oder war da dann doch auf die ganzen 90 Minuten gesehen einen Einfluss von Tuchel zu erkennen?
Also ja, also das hat den Spielverlauf, finde ich, wirklich so immens verändert.
Wahrscheinlich schon, ne?
Weil Dortmund ja auch so gut angefangen hat.
Und das dann so mit einem Mal also abgeschnitten wurde.
Ja, genau. Ja. Also, wäre der Fehler nicht passiert, hätten wir, glaube ich, ein super, super spannendes Spiel gesehen. Und wäre, glaube ich, dann
dann wäre es enger gewesen,
sehr,
ne?
Sehr, sehr, sehr eng und ein knappes Spiel gewesen. Dann hätte ja die glücklichere Mannschaft gewonnen.
Also, er hat wahrscheinlich der gewonnen, der zur ersten Tor schießt.
Ja.
Ne? Und der keine gelb-rote Karte kriegt.
Ja.
So, ja, das muss man ehrlicherweise sagen. So ist wieder, ne, alles gut in Bayernland. Das Mir ist formal gerettet. Man hat wieder 2 Punkte Vorsprung, ist Tabellenführer. Aber es sind noch 7 Spiele, ne?
Bin ich der Meinung.
7 oder 8 Spiele. Also es ist noch nichts entschieden. Aus Bayern-Sicht ist die Welt wieder in Ordnung. Beziehungsweise der kleine Fauxpas von Julian mit der Tabellenführung. Der Verlust der Tabellenführung wurde korrigiert.
Ja. Trainerwechsel. Dafür hat die Verpflichtung von Tuchel sich ja schon gelohnt.
Apropos Trainerwechsel, wir gehen mal weiter. Wir bleiben noch ein bisschen in der Bundesliga. Stuttgart und Labbadia.
Ja, der schöne Bruno kann sich jetzt wieder in den Süden fliegen, nach Italien. Und kann bei Italia und sich um die Frauen kümmern.
Kann nachbräunen, ne?
Ja, und nachbräunen, ja.
Jetzt hat er so ein Winter in Stuttgart, ne? Ich habe ja nachgeguckt, der hat 11 Spiele gemacht. Und davon 10 in der Liga und ein DFB-Pokalspiel hat er gewonnen.
Weiß ich nicht. Also wir sind 12.
Du hast vollkommen recht. Es sind 12 Spiele, es sind 11 Bundesligaspiele und das DFB-Pokalspiel.
Ja, es ist keine gute Geschichte, ne? Bruno und Stuttgart.
Nee, also generell Stuttgart. Also was die... Das ist so dieses klassische Problem, was sich bei einigen Traditionsvereinen die letzten 10 Jahre entwickelt hat, beim HSV, bei Stuttgart, bei Schalke, wie sie alle heißen, dass sie irgendwie immer die Situation...
Hertha
auch ein sehr gutes Beispiel, dass sie die Situation immer retten wollen und es dann einfach immer noch schlimmer machen.
Da möchte ich der Mannschaft, weil bei Bayern war es ja auch so, dass viele Spieler gesagt haben, so den Trainerwechsel, da müssen wir selbst uns hinterfragen. Das ist ja auch immer ein Zeugnis, wie schlecht die Mannschaft gearbeitet hat.
Mhm.
Boah, bei Stuttgart, weiß ich nicht. Da würde ich sogar sagen, also wenn du 3 Trainer hast in einer laufenden Saison.
Ja,
und es lief ja, Wimmer hieß der, ne?
Ja, das war...
Das lief ja, glaube ich, hab die Statistik nicht da, aber besser mit Wimmer als mit Labbadia, oder?
Ja, also die Spiele also mit Wimmer waren
ohne,
die...
Ohne nachzugucken.
Ja, waren definitiv die besten von Stuttgart. Ne, wir haben ja...
Also ich glaube, sowohl vom Ergebnis als auch fußballerisch.
Definitiv, weil da gab es ja dann ganz kurz sogar die Tendenz, dass man sagt, okay, macht man ihn vielleicht zum Cheftrainer. Das wurde dann, glaube ich, von Sven Mislintat dann damals noch relativ fremd abgeblockt. Dann ist er nicht Sportvorstand geworden und war dann weg. Da war Wimmer aber auch schon weg, weil er jetzt Austria Wien trainiert?
Ja.
Boah.
Ja, guck mal, er hat nur 6 Spiele
gemacht.
Also nee, 7 Spiele. Davon 3 gewonnen in der Bundesliga. 6 Spiele in der Bundesliga, 3 gewonnen. Und 1 im DFB-Pokal auch gewonnen und 3 verloren. Also rechnen wir das hoch auf die Spiele von Labbadia, würde, wie viele Punkte haben, was wie viele, wie viel hat Labbadia gewonnen? 2?
2.
Und 2 unentschieden, ne?
3 unentschieden.
3 unentschieden, das macht 6, 9 Punkte.
9 Punkte. Also Wimmer hat in der Hälfte der Spiele genauso viele Punkte geholt wie Labbadia. Wenn du es umrechnen willst.
Ja, und Stuttgart hätte theoretisch jetzt die doppelte Punkteanzahl. Und wäre, sicher. Also 9 Punkte mehr, 29, wären sie 12. oder 13. Und fast raus aus dem Abschiedskampf.
Ja, also dann wäre auf jeden Fall nicht die Tendenz und die rote Laterne so dicht. Weil Stuttgart müsste jetzt letzter sein, ne?
Jo.
Ja.
Und da hat er dann die sportliche Leitung alles falsch gemacht.
Wie zum wiederholten Mal Und dann haben wir noch die Social Media Abteilung. Ich weiß nicht, ob du den Announcement-Post des Trainerwechsels gesehen hast.
Ich habe das gestern schon mitbekommen, dass Labbadia weg ist, aber ich wusste nicht, dass.
Sebastian Hoeneß ist der neue Trainer, der Vollständigkeit halber, der auch sehr, sehr stolz vom VfB Stuttgart auf Twitter und Instagram verkündet wurde. Mit eben der Ansage, dass er bis 2025 der neue Cheftrainer ist, dass man sich sehr freut und jetzt inhaltlich die Aufgabe angeht.
Krass, auch gleich wieder das 2025.
Ja. Zweieinhalb Jahresvertrag.
Ich verstehe es nicht.
Nee. Aber.
Na gut.
Wer lässt sich auch schon drauf ein, also für 6 Monate zu unterschreiben, ne? Du wirst ja auch eine gewisse Jobsicherheit haben. Und.
Naja, ob du lieber VfB Stuttgart hast? Na gut, du kriegst ja erstmal weiter Geld. Aber
genau, du kriegst ja erstmal weiter Geld. Du hast sie wahrscheinlich nicht. Ne? Stuttgart hat Glück, dass sowohl Wimmer als auch Materazzo schon in anderen Ämtern sind, sonst müssten die auch noch bezahlen. So haben sie jetzt nur Bruno und Hoeneß auf der Liste. Aber das ist, ich glaube, also da kann man irgendwann nochmal nach der Saison wahrscheinlich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Es gibt so Traditionsvereine, die sich das Leben einfach selber schwer machen und Stuttgart ist gerade ein absolutes Premium-Beispiel dafür.
Ja, absolut.
Und ich weiß nicht, ob Sebastian Hoeneß jetzt der Mann ist, der das Ruder rumreißt oder der, wie es bei Trainerwechseln ja immer so ist, ein langfristiges Projekt entwickelt.
Das in Stuttgart nach 6 oder 8 Monaten beendet wird.
Ja, wenn der 6 oder 8 Monate kriegt und nicht nur 6 oder 8 Spiele.
Aber ich glaube, also wenn wir ehrlich sind, er hätte wahrscheinlich auch den Wechsel verzogen, weil du hast jetzt noch 8 Spieltage.
Ja.
Wenn du die Wahrscheinlichkeit ist mit dem neuen Trainer größer, dass du den Nicht-Abstieg schaffst, weil ich glaube, bei Labbadia waren auch irgendwie ein paar Geschichten mit Spielern. Also ich weiß, dass da irgendwie eine Geschichte war mit Silas.
Ja, weil er Mittelstürmer spielen musste, dann hat sich der Berater wohl irgendwie beschwert, dass das ja überhaupt nicht seine Position ist.
Genau, irgendwie sowas. Ja. Das ist dann vielleicht schon der richtige Schritt. Aber ich glaube auch, dass sie, wenn, dann mit Hoeneß auch in die zweite Liga gehen werden. Deswegen wahrscheinlich auch der langfristige Vertrag.
Ja, der gilt tatsächlich für erste und zweite Liga.
Ja.
Ja. Ansonsten die anderen Spiele vom Wochenende. Union Berlin gewinnt wieder. Keiner weiß warum. Keiner weiß, wie sie das machen, wie die Statistiken. Also, die haben Statistiken, nach denen sie niemals.
Haben gegen Stuttgart gespielt.
Das erklärt einerseits den Sieg, andererseits die Statistiken, die sie aufs Spielfeld gebracht haben, geben es überhaupt nicht her. Aber das ist bei Union ja schon immer so. Und damit bleiben sie erster Dortmund-Verfolger auf die Vizemeisterschaft.
Jupp.
Dann Leipzig verliert zu Hause 3-0 gegen Mainz. Was ist in Leipzig los, seit Max Eberl da ist?
Haben die alle Spiele verloren, oder was?
Nee, aber seit Dezember läuft es nicht mehr so gut. Sie haben es, glaube ich, letzte Woche nicht gewonnen. Sie haben es gegen Mainz zu Hause 3-0 verloren. Sie haben davor 7-0 gegen City verloren. Marco Rose im Abwärtstrend mit seinen Dosenjungs.
Mit seinen Dosenjungs, ja, absolut. Ja, genau, zweimal ineinander verloren, ne?
Ja.
Die haben davor gegen Bochum.
Ja, gegen Bochum.
Das ist ja noch ärgerlicher.
Ja, ich wusste, da war was. Also das
gegen Bochum und dann gegen Mainz. Und Mainz sind auf dem Weg nach Europa, die Mainzer Buben. Aber gegen Bochum, ja. Aber ist das 7-0 von Man City?
Dass das so zu so einem kleinen Bruch geführt hat?
Ja.
Weiß nicht, muss man mal gucken, wie sich das die nächsten 8 Spiele noch entwickelt. Aber ich würde sagen, Leipzig ist nicht sicher in der Champions League.
Auf jeden Fall, weil sie mit Freiburg und Union, wobei Union ja auch schon ein Stück weit weg ist, 51, ja, 6, aber
mit Freiburg konkurrieren, die kurz vor Schluss den Sieg gegen Hertha haben liegen lassen, sonst hätten die noch 2 Punkte mehr.
Freiburg souveräner geführt ist, wird schwierig. Aber die Frage ist ja, was ist, wenn Leipzig es nicht schafft, in die Champions League zu kommen? Ist das ein Problem für Rose? Haben wir dann den nächsten Trainerwechsel?
Glaube nein. Einfach aufgrund der Konstellation Eberl-Rose. Und da sowohl Eberl und auch Rose beide erst in der Saison gekommen sind.
Ja, okay, mag sein.
Und Rufen Schröder als neuer Sportdirektor auch. Da wird man sich dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Vorbereitung, wir können einen Kader für eine ganze Saison planen.
Hatte der nicht am Samstag seinen ersten Arbeitstag? Hatte er.
Ja, ne? Das war so, stimmt.
Und direkt gegen seinen Ex-Verein verloren. Ist das doch schön. solche Geschichten schreiben. Nur der Fußball.
Ja. Ja. Ja, 2 Euro ins Phrasenschwein, bitte.
Ja, aber zurück,
ne, für den großen Doppel-8-Betriebsausflug.
aber zurückzukommen, mal, also Leipzig mal abgehakt, aber zu Mainz, die sind jetzt nur noch ein Punkt von Frankfurt entfernt.
Auch? Haben die beide 40 Punkte, Leverkusen und
genau.
Mainz?
Und auch in Anführungsstrichen nur noch 5 Punkte von Leipzig.
Das kann nochmal interessant werden. Unter Xabi Alonso ist Bayer Leverkusen eine andere Mannschaft. Die haben zwar gegen Schalke gespielt, aber die hatten davor 8 Spiele nicht verloren. Kämpferischen, nicht technisch hochwertigen Fußball gespielt, aber aus einer relativ stabilen Defensive. Und die hat Leverkusen auswärts 3-0 souverän geschlagen. Und das war ehrlicherweise schon ein kleines Ausrufezeichen. Auch wenn man sagen muss, man hat so Duelle wie Henrik Matriciani gegen Diaby.
Ja, das ist für einen Porsche gegen Opel ein Rennen.
Wirklich, also ich habe so eine Konferenz gesehen, aber also in 3 Szenen, wo die drauf waren, von 8 Minuten Nettozeit, die ich von dem Spiel gesehen habe, ist Matriciani 3-mal Diaby hinterhergelaufen. Deswegen Europa League auf jeden Fall für Leverkusen, wenn nicht sogar Champions League, weil sie es vielleicht noch über die Liga schaffen oder weil sie die Europa League gewinnen können.
Stimmt.
Ja, da sind sie auch noch drin.
Stimmt.
Kann auch interessant werden,
ja,
wie die Saison von Leverkusen verläuft.
Absolut. Kommen wir mal ein bisschen weiter runter nach unten. Wobei, Moment. Wolfsburg hat am Wochenende
gegen Augsburg 2-2 gespielt.
Und den Sprung auf Platz 6 verpasst.
Ja, man könnte aber auch so argumentieren, dass die bis kurz vor Schluss 2-0 hinten lagen, haben sie doch den Punkt gerettet, um sich den Anschluss an Platz 6 zu erhalten.
Ja gut, aber Maxi Arnold hat erst ein Eigentor gemacht und dann einen Elfmeter verschossen.
Boah, der Elfmeter, ey. Also wir hatten in der Testaufnahme schon, hatte ich schon mal Maxi Arnolds Elfmeter-Statistiken bemüht, ne? Die sind nicht besser geworden durch den Schuss.
Sollen wir die mal nach Wolfsburg schicken?
Das sollten wir wirklich mal machen. Das sollten wir ausschneiden und mal Maxi Arnold schicken. Weil das war wirklich einer der schlechtesten Elfmeter, die ich je gesehen habe.
Schlechter als der von Schweinsteiger und Alonso damals?
Alonso ist weggerutscht, ne? Gegen Dortmund im
Champions League. Schweinsteiger habe ich den Mann auch.
DFB-Pokal. Und Lahm
auch, ja.
Ich glaube, Lahm und Xabi
Alonso. Oder Ramos, den er in den Himmel gejagt hat.
Stimmt, oh ja, der war auch ganz böse. Ich würde den fast in die, also ich würde den auf jeden Fall in die Kategorie packen. Weil als Fußballprofi, also Ramos kann man ja noch attestieren, der wollte in die Mitte schießen. Arnold schießt so ein leicht versetzt, viel zu hoch, ansatzlos, einfach übers Tor. Das war einfach blind. Und er ist ja Fußballprofi mit guter Schusstechnik. Also was den da geritten, das würde mich einfach mal interessieren.
Witzig auch, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, habe ich noch so ein Video gesehen, wie kleine Kinder Maxi Arnold interviewen.
Oh, war das war dieses Sky Next Generation wahrscheinlich oder so, ne?
Ja, weiß ich nicht. Aber da wurde gefragt, welche Schuhgröße er hat, sagt er, ja, 41, ich habe recht kleine Füße, aber deswegen kann ich so gut schießen.
Überdenkt das nochmal, Maxi, und nehmt vielleicht 41,5.
Ja. Ja, aber lass uns.
Du willst noch einen Abstiegskampf, ne?
Ja, na klar, runter da ab in den Keller.
Ah, da können wir über meine gehassliebten Hoffenheimer sprechen, die haben mich gewonnen.
Ja, auch, und ich möchte auch über die Kölner sprechen. Über das Rhein-Derby.
Die sind jetzt drin.
Ja, sie sind drin. Also, sie werden noch mehr drin, wenn der VAR eingegriffen hätte.
Denn
hast du die Szene gesehen, mit Typen Hübers gegen Neuhaus?
Schiedsrichter, ganz eigenes Thema, ey. Boah, das war schon krass.
Ich habe mich da nicht näher mit beschäftigt, aber wieso, da muss doch der Kölner Videokeller, der ist ja nicht so weit weg in Köln, eingreifen.
Man könnte meine
den Brieftaube losschicken, dann mal aus dem Fenster aufmachen und rausschreien.
Ja, also die Leitung ist ja kurz, also hab ich auch nicht verstanden. Also wirklich nicht. Ich
verstehe es nicht.
Also in dem Fall Glück für Köln, aber die haben 27, ne?
Jetzt 28.
Stimmt, die haben nicht, dem ist ja 0-0 Ausgang. Bei Kölns Form mache ich mir wirklich Gedanken, dass die da noch ganz böse reinrutten in den letzten 8 Spielen.
Ja, möchte ich nicht.
Ich auch nicht. Also ich auch nicht und...
Ne? Die sind mit der Transfersperre schon genug gebeutelt.
Das stimmt, da ist immer noch die Frage, okay...
ob das wirklich durchgesetzt wird, bla bla bla.
Ja, und wenn es durchgesetzt wird, weil, also Chelsea hat aus gleichen Gründen eine Transfersperre bekommen damals 2020 und die ist durchgezogen worden. Deswegen haben wir so Spieler wie Lampard und Tammy Abraham, Mason Mount etc., Reece James hochgezogen. Köln hat nicht so einen Jugendunterbau wie Chelsea.
Moment. Die U19 steht im Halbfinale und sind in der Regionalliga West Zweiter geworden.
Die Chelsea Academy hat mal back-to-back die Youth Champions League gewonnen. Also,
ja, aber das ist ein Unterschied. Das können die ja nicht.
Ja, das stimmt. Okay. Ja, das ist ein Argument, liegt dann an den Profis. Ja. Ja. Aber man hat einen Schiri, der Vertrag läuft aus.
Der ist auch safe weg.
Der ist safe weg. Wie heißt der? Thielmann? Der Flügelspieler? Der hat noch bis 24 Vertrag.
Donno.
Auf jeden Fall, da könnte Köln zu einem Umbruch gezwungen werden, selbst wenn sie jetzt die Liga halten, dass sie nächstes Jahr wirklich Abstiegskandidat Nummer 1 sind, wenn diese Transfersperre durchgezogen wird.
Ja.
Weil sie den Umbruch, der organisch entsteht, gerade bei Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte, wo du wirklich eher 8 bis 10 Wechsel hast, als nur wie bei Spitzenmannschaften 3 bis 5, nicht auffangen können.
Mit der eigenen Jugend, ja, absolut. Wird spannend, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass die versuchen jetzt erstmal, dass die sind ja vom Kass und versuchen ja, dass die bis zur erneuten Verhandlung, dass die Transfersperre aufgehoben wird und dass sie in der Zeit ein paar Spiele verpflichten können.
Ja.
Und dann tritt sie wieder in Kraft und dann verkürzt vielleicht auf ein Jahr, höhere Geldstrafe und dann ist es auch noch halb so wild.
Das ist aber noch ein ganz anderes Thema. Geldstrafenprinzip von der UEFA verstehe ich nicht. Weil, ganz ehrlich, ja, das mit der Transfersperre ist die maximale Strafe, so die ein Fußballverein ereilen kann. Ja. Und dann gibt es 54.000 Euro Geldstrafe. Was juckt einen Fußballverein in der ersten Liga 54.000 Euro? Was ist das denn für ein Hebel?
Ja, gar keiner.
Nee. So, also das verstehe ich immer nicht. Also
aber das sind wahrscheinlich...
Diese Relation.
Oder vielleicht sind die 54.000 auch angelehnt an den Spieler. Und die Statuten geben das daher.
Das kann sein, ja. Wobei sie offiziell, glaube ich, keine Ablöse bezahlt haben, weil da wurde der Vertrag aufgelöst.
Ja, aber
wahrscheinlich wird es da irgendeinen Schlüssel geben, der das ergibt. Aber das kommt mir immer sehr komisch gering vor.
Aber lass uns weitermachen mit dem Keller.
Ja, meine ironisch abgefeierten Hoffenheimer sind nicht mehr auf dem Abstiegsplatz mit Mal.
Nee, die haben souverän 2-1 gewonnen gegen Werder.
Ja, jetzt ist Hertha Relegation.
Genau.
Schalke?
Stuttgart. Ja, genau.
Jetzt die Frage, Hertha ist auf dem Relegationsplatz und Hertha ist der einzige Verein, der da unten drin ist, der noch nicht den Trainer gewechselt hat. Bochum hat den Trainer gewechselt.
Natürlich haben die gewechselt. Sandro Schwarz ist schon nicht die ganze Zeit da.
Doch.
Von Anfang an?
Ja.
Von Saisonbeginn? Also mir fällt jetzt auch kein anderer Trainer ein, der da aber gewesen ist.
Ich bin mir ziemlich sicher.
War nicht Pal Dardai?
Nee, Pal Dardai ist letzte Saison doch schon gegangen und dann kam noch Felix Magath und hat sie doch gerettet mit Kevin Prinz Boateng in dem Mentalitätsspiel gegen den HSV. Der ist seit Anfang der Saison Trainer. Die haben als einzige noch nicht den Trainer gewechselt.
Tatsache.
Daher meine Frage, Trainerwechsel bei Hertha?
Nee.
Glaube ich auch nicht.
Die sind mit Sandro alle zufrieden, glaube ich.
Obwohl sie 16. sind, ne?
Ja, also...
Kannst du mit der Hertha in der Konstellation mit den Nebengeräuschen, mit dem Verkauf und mit diesem wirklich komisch gebauten Kader von Bobic überhaupt besser dastehen, ist die Frage.
Ja, glaube ich nicht. Also am Wochenende hat auch Kevin Prinz Boateng von Anfang an gespielt.
Ja, um einen Impuls durch Mentalität und wenig Laufbereitschaft zu setzen, ja.
Ja. Und gut, man muss sagen, jetzt am Wochenende gegen Freiburg 1-1 ist okay.
Kurz vor Schluss, aber ja.
Ja, kurz vor Schluss, ist egal.
Aber es ist ein wichtiger Punkt.
Ne? Ja, für die ist es ein wichtiger Punkt. Ja, also nimmst du mit. Aber ja, aber unten drin, also bleibt spannend, ne? Also ich hätte auch nicht erwartet, dass Bochum letztes Wochenende gegen Leipzig gewinnt, jetzt nochmal unentschieden gegen Frankfurt. Also die holen da immer so langsam Punkte, immer ein bisschen. Ich glaube, alles inklusive Köln ist für mich so ein bisschen raus.
Ja, wobei ich immer noch bei der Werder-Bremen-Theorie bleibe.
Ein bisschen raus.
Dass die da noch reinrutschen
so,
können.
Mit Pech könnten Köln und Augsburg trotzdem noch reinrutschen. 29 Punkte sind 8 Punkte, wenn du halt kein Spiel mehr gewinnst. Ich weiß nicht, wie das Restprogramm aussieht.
Aber
und die anderen noch irgendwie Punkte holen.
Aber das ist nicht viel Puffer.
Nee, kann scheiße laufen.
Und gerade Bochum findet gerade so ein bisschen seine Form wieder. Weil, also hätten wir hier vor 3 Wochen gesessen, hätte ich dir gesagt, Bochum ist Abstiegskandidat Nummer 1. Die haben ja vor dem WM-Break den Trainer gewechselt. Und da lief es ganz gut und danach, nach dem Wettenbreak, gar nicht mehr. Aber jetzt haben sie 4 Punkte geholt, die nicht wirklich einplanbar waren. Und dadurch haben sie sich wieder in eine gute Position gebracht.
Eine sehr gute, haben 5 Punkte Abstand zum nicht, also zum Abstiegsplatz, ne? Direkten Abstiegsplatz und 4 zum Relegationsplatz. Also.
Ja, eben.
So, also, wenn wir einen kleinen Ausblick wagen aufs nächste Wochenende für den Keller. Spannendes Duell am Sonntag, Bochum gegen Stuttgart.
Ja, richtungsweisendes Spiel. Da kannst du natürlich auch.
Ich glaube, wenn Bochum da gewinnt, sind sie eigentlich so gut wie raus.
Ja, aber es ist ein 6-Punkte-Spiel und
kommt bloß in das Momentum. Kommt aber drauf an, wie Hoffenheim gegen Schalke spielt.
Ja.
Wenn Hoffenheim gewinnt.
Schalkes Restprogramm ist, glaube ich, Leverkusen haben sie jetzt gespielt. Also Leipzig, Bayern und noch irgendwer. Frankfurt, glaube ich. Also.
Tada.
Ja. Und, das habe ich nämlich im Kopf. Von den letzten 4 Spielen hat Frankfurt, hat Schalke 3 Brocken. Und die müssen das gewinnen, sonst haben die gar keine Chance.
Und Hertha spielt gegen Leipzig? Das ist ziemlich safe, sicher, dass
Hertha nicht gewinnt, würde man jetzt nicht von ausgehen, obwohl die.
Ja, aber
boah, die Leipzig ist auch. Die Form von Leipzig,
ja. So, und auch spannendes Duell in der Konstellation: Augsburg gegen Köln. Wer da gewinnt, der ist eigentlich safe raus.
Und wenn Augsburg,
wenn du 31 Punkte hast, dann hast du mit dem Abstieg irgendwas zu tun.
Frag mal, wer da Bremen vor 2 Jahren.
Mit wie vielen Punkten sind die abgestiegen?
Ich glaube, am Ende mit 34 und die hatten nach 25 Spielen 31. Oder 26 Spielen.
Okay, gut.
Ja. Gut. Ja. Also da lief dann gar nichts mehr bei Bremen. Und die sind dann am letzten Spieltag kurz vor Schluss abgestiegen. Ich glaube auch, dass Augsburg in Köln da richtungsweisend wird und dass Augsburg einfach das bessere Momentum hat gerade. Im Gegensatz zu Köln. Und sind wir schon so weit zu predikten, wer absteigt?
Nein, sehe ich nicht.
Nee, ich glaube nämlich ehrlicherweise auch nicht. Ich möchte mich da noch nicht festlegen, weil wir wirklich jetzt schon 2-3 Mal wirklich Momentum-Swings hatten,
ja,
drauf ist.
Im Januar, Februar hätte ich gesagt, Schalke safe.
Ich aber auch. Ja, hätte ich auch Bochum gesagt, weil ja, Bochum im ersten Quartal eigentlich nicht viel lief. Bleibt spannend im Abstiegskampf, aber wir haben ja noch ein anderes Thema.
Ja,
den Kampf um den DFB-Pokal.
Ja, da kann Dortmund noch zurückschlagen.
Kommt ein bisschen auf die Konstellation drauf an, die sind auf jeden Fall noch drin. Und Dortmund hat ein schweres Auswärtsspiel gegen Leipzig.
Das ist, also ich sehe es nicht mehr so schwer wie vor irgendwie 3 oder 4 Wochen.
Das stimmt, ja.
Und ich glaube auch, die sind durch die Niederlage am Samstag gegen Bayern und auch das Wie so maximal angespitzt, dass die eine richtig geile Performance aufs Brett legen, aufs Rasen bringen.
Hat Dortmund diese Mentalität inzwischen? Kann Dortmund diese Mentalität entwickeln?
Du möchtest Emre Can diese Mentalität absprechen?
Nee, Emre Can nicht, aber vielleicht einem Rafael Guerrero und einem Julian Brandt. Wenn es nicht läuft, sind die nämlich relativ schnell weg. Und eine Marco Reus wirft dann auch nur irgendwelche Getränkeflaschen durch die Gegend.
Dem Brandt, den gibt's immer ein bisschen Schokolade und ein bisschen Zucker.
Ist das nicht Kai Havertz, der immer Zucker braucht?
Das ist Kai, aber die verstehen sich ja gut. Und Rafael, den sagst du ein paar französische Wörter und dann geht's ihm auch gut. Nee, aber ich glaube schon, dass das, heute sage ich, das Ding gewinnen sie 2-3-0.
Ja, okay.
Ich sage auch, ja, sie haben die Mentalität, weil sie auch noch in der zweiten Halbzeit diese 2 Tore geschossen haben.
Ja, ist ein Punkt.
Und
ja,
die haben sie auch nicht so reingestolpert. Ich kann mir auch vorstellen, dass.
Nee, die hatten es jetzt Gnabry, der da einfach blind mal abgeräumt hat. Das ist jetzt
Gnabry, ne?
Ja?
Das muss ich nochmal sagen. Hast du gesehen, was der Frisur gehabt hat am Wochenende im Spiel?
Ja, kurz, der Afro ist weg, er sieht wieder.
Weißt du, warum er das gemacht hat?
Um Einstellung zu zeigen?
Nee, das ist wie bei einer Frau, Beziehungswechsel. Immer wenn Frauen eine Beziehung Schluss machen,
ja,
neue Frisur.
Ist das bei Gnabry so?
Safe.
Ja, glaubst du?
Na klar.
Oder wegen neuer Trainer.
Ja, das ist ja, das meine ich ja. Das ist wie die neue Freundin, so, weißt du, alte Freundin, Nagelsmann weg und dann neue Freundin muss sie ja.
Bei Tuchel, der muss sich jetzt neu positionieren und wählte für einen neuen Look.
Ja, okay. Genau.
Ja, wechselt er jetzt zu Chanel von Gucci?
Ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht Punkt. Zu C&A. Um ein bisschen Understatement zu betreiben bei Thomas.
Da kenne ich 1-2 bessere Understatement-Marken, die auch nicht so teuer sind. Also Seth, wenn du da einen Tipp brauchst, nimm nicht C&A.
Ja. aber zurückzukommen zum DFB-Pokal. Ich glaube, Leipzig wird das. Nee, schaffen das nicht. Da können wir eigentlich auch ein Tippspiel machen, oder?
Machen wir ein Tippspiel. Tippen wir die DFB-Pokalspiele einmal durch.
Ja, lass loslegen. Eintracht Union, morgen, 18 Uhr.
2-1 Union, sage ich.
Okay.
Weil Union wird wieder aus irgendwelchen Gründen, die Advanced Stat-mäßig nicht erklärbar sind, dieses die Spiel gewinnen. Dann zweites Spiel, Bayern gegen Freiburg.
Ich muss, musst du auch noch tippen.
Ach du, stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung.
Ich sehe Frankfurt. Es ist eine Pokalmannschaft. Ja, ist also Punkt. Wettbewerbsmannschaft. Die ist brauchen so den Turniermodus. Ja, weil hast du ja gesehen letztes Jahr in Europa League.
In einem Spiel Champions ist alles möglich.
Ist ja auch gut. Ne?
Ja.
Und Pokal hat andere Gesetze. Die spielen zu Hause. Die gewinnen. 2-1.
2-0. Okay. 2.
Oder?
2-0.
Ja, die schießen immer viele Tore. Wenn die Maschinerie einmal läuft, dann...
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und Kolo Muani? 1-0. Ja. Ja, ja, sicher. Oder?
Ja. Okay, nee, 1-0 ist jetzt eingeloggt.
Ja, machen wir.
Wir nehmen 1-0.
Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Bayern-Freiburg.
3-0 Bayern. Da habe ich wenig Gefühle, wenig Emotionen zu. Alles andere wäre nicht standesgemäß.
Bei 2-0. Ja, ich bin auch zu Hause und...
Ja, ja. Die 0 wäre mir wichtig, ehrlich gesagt.
Am liebsten würde ich das Freiburg gewinnen, aber ich hätte auch gerne Revanche im DFB-Pokalfinale für das 4-2.
Ja, kann ich verstehen. Aber da kommen wir ja vielleicht nur hin.
Kommen wir zu den nächsten...
Die Mittwochsspiele.
Barjovaren, die Globerer.
Die Globerer gegen Stuttgart.
Ist da eine Überraschung möglich? wie Stuttgart gerade drauf ist?
Und der Club hat sich ein bisschen stabilisiert, seit Dieter Hecking das selber macht. Als Sportvorstand und Trainer in einer Person.
Echt?
Ja.
Wie?
Ja, der ist Sportvorstand und Trainer in einer Person jetzt. Die hat noch diesen Jungen, hieß der denn Krüger? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Zweite Liga ist wirklich so weißer Fleck. Das ist viel gefährliches Halbwissen.
Ja, ja.
Aber ich sag 1-0.
Und am Rest, am Ende der Saison steckt der HSV so nicht auf.
Ja, das ist das Wichtigste. Ja. 1-0 Nürnberg. Ich glaube an die Überraschung.
Ich glaube an Sebastian Hoeneß.
Da bist du gefühlt einer von vier Personen.
Nee, aber du musst mal vorstellen, so für die ist es das Spiel ein Bonus.
Ja.
Absoluter Bonus.
Das stimmt. Ne? Und du kannst...
Und sie können alle befreit ausspielen.
Ne, du brichst aus dem Liga-Alltag aus. Ne?
Genau. So und tendenziell hast ja eine solide Mannschaft. Sind ja ein, zwei Spieler, die sind ja gar nicht schlecht. Bonasusa, Silas. Ja.
Thiago Thomas,
hinten Anton, wie heißt der? Mafropanos.
Ja, Mafropanos nicht, Endo.
Ja.
Ne? Ja, die haben, also ein gutes, Stuttgart hat wirklich ein gutes Gerüst. Aber jetzt könnte man das Thema wieder aufmachen. Was passiert denn, wenn Stuttgart aus dem da rausfliegt und dann am Wochenende verliert? Denn als Sebastian Hoeneß den Bonus verspielt.
Mental Breakdown.
Oder? Dann ist es doch mental für Stuttgart gelaufen. Wenn die jetzt ihren Bonus verspielen gegen Nürnberg und dann am Wochenende das erste Ligaspiel von Sebastian Hoeneß verlieren.
Ja, absolut. Dann geht's den Jungs gar nicht gut.
Ha. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das schon ein Thema für nächste Woche werden könnte.
Auf jeden Fall. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber dann kommen wir zum nächsten Spiel, Leipzig-Dortmund. Dann tippe ich mal als erstes. Dann sind die das 13-0 für Dortmund.
3-1 Dortmund.
3-1 Dortmund.
Ja, ich glaube auch, dass sie weiterkommen. Und ich wünsche mir auch ein bisschen.
Ja, ich mir auch, ne? Also damit Bayern-Dortmund im Finale. Hey, nichts dagegen. Kommen wir zum internationalen Fußball. Da wäre auch so einiges los.
Da war einiges los. Wollen wir mit den... Also ich glaube, das große Thema, was da aufgemacht wurde, schieben wir ans Ende von dem Block.
Ja, okay. Okay. Machen wir.
Ansonsten, ich würde es auch, weil das Thema ne relativ groß ist, würde ich alles andere inhaltlich so ein bisschen kurz abrappen, was so passiert ist. Dass City Liverpool auseinander nimmt, war irgendwie absehbar. Dass Jack Grealish Spieler des Spiels wird nicht.
Nee. Aber ich finde es witzig, so fürs 1-0 und dann kriegst du 4-1 auf den Sack. Und die Frage ist ja auch das Wie.
Genau, weil ich habe das Spiel gesehen und zu dem Zeitpunkt, als Liverpool das Tor gemacht hat, sah es nicht danach aus, als wenn Liverpool bald ein Tor schießt. Und
das Tor kam aus dem Nix.
Aus dem absoluten Nichts.
Die wussten ja nicht, wo vorne und hinten war.
Und nee, also das hätte auch das 1-3 sein können nach 27 Minuten.
Ja.
Und ich glaube, Klopp hat das ganz gut eingeordnet, als er gesagt hat, weil es ja die strittige Szene um Rodri gab, dass er sich nicht sicher ist, ob die das überhaupt mit 10 Mann gewonnen hätten. Also gegen 10 Mann. Und ich glaube, da lag er gar nicht so falsch. Ansonsten, City muss ja auch alle Spiele gewinnen, weil Arsenal hat auch wieder die letzten 7 Ligaspiele gewonnen. Die marschieren Richtung Titel und...
Ja, für mich ist es schon fast safe, dass Arsenal gewinnt.
Aber also, im Strich sind es trotzdem nur 5 Punkte.
Ja,
die können schnell weg sein.
Ja, natürlich können schnell weg sein, aber ich will nicht, dass sie schnell weg sind.
Ich auch nicht. Obwohl.
Also ich gönn's erstmal Arsenal als Verein, als Club, dass sie mal wieder weißer werden. Und aber auch Michael Arteta. Heißt er über
Michael? Michael Arteta. Ich auch. Und weil wir da wieder das gute Beispiel haben, es gab eine Zeit, da lief es unter Arteta nicht. Aber Arsenal hat immer an Arteta geglaubt und er hat eben kontinuierlich diesen Umschwung gemacht. Also Arteta hat das Projekt bekommen, wovon viele europäische...
Und er darf es beenden.
Genau, ne? Und er durfte es überhaupt in den Status bringen, wo es Früchte trägt. Und das passiert selten, ne? Obwohl viele europäische Vereine immer von großen Projekten reden. Anderes sehr interessantes Projekt, auch wenn man die Umstände und den Geldgeber dahinter natürlich scharf verurteilen muss, ist Newcastle United. Die haben jetzt 2-0 gegen...
Sind Dritter,
zu Recht Dritter. Die spielen eine richtig gute Saison. Die haben mit Eddie Howe einen super Trainer.
Was hat er vorher trainiert?
Bournemouth.
Okay.
Sehr, sehr lange.
Okay.
8 Jahre, meine ich. Also der hat mit Mitte 30 Bournemouth übernommen, nachdem er die Karriere beendet hat.
Okay.
Und die haben ein starkes Gerüst und trotz ihrer finanziellen Power, die dahinter steckt, ne, weil der Verein gehört ja, wenn du so willst, Saudi-Arabien, dem Land.
Ja.
Ne, sind wir wieder bei Saudi-Sportswashing und so weiter und so fort. Aber sie übertreiben es nicht.
Nee, das finde ich auch gut.
Ja.
Die geben im Winter nicht irgendwie 250 Millionen aus.
Genau, wie andere Vereine in England. Klar musst du dir einen Alexander Isak für 70 Millionen leisten können und wollen, aber da sind
die... Aber die machen die Verstärkung... Also überlegt und punktuell. Ich habe dann auch, hatte reingeguckt, gesehen, ja okay, die haben jetzt hier gewonnen, weiß ja, da ist ein Investor hinter, guckst einfach mal rein, wen sie wann wie geholt haben. Ja, die haben Geld ausgegeben,
ja,
aber gefühlt nicht mehr als jeder andere englische Durchschnittsverein.
Nee, weil es wiegt sich dann am Ende auf und sie haben wirklich durch gutes Scouting und durch richtige punktuelle Verstärkung, also ein Gerüst geschaffen, dass dieses Team funktioniert und dass dadurch Spieler, die schon im Kader standen, wie einen Almiron, wie einen
Joelinton, Maximin.
Genau, der ja sonst immer so der Star war bei Newcastle. Ja. Und einem Fabian Scher, der der Stamminnenverteidiger ist und vorher bei Hoffenheim aussortiert wurde. Das sind immer so Sachen, da frage ich mich wirklich unironisch, wie das geht. Ich würde da gerne... irgendwann, ne, im Laufe der Saison noch mal ein bisschen mehr den Fokus drauflegen, weil das finde ich sehr interessant.
Können wir vielleicht mal ein Special zu machen?
Ja, ne, rein sportlich.
In der nächsten Länderspielpause, wenn wir überhaupt noch eine haben.
Ich glaube nicht, aber ne, ich und
Länderspiele. Wir brauchen vielleicht auch was für die Sommerpause.
Ja, können wir die Saison von Newcastle angehen. Finde ich ganz spannend. Dann machen wir mal eine gesonderte Folge zu, wie man immer so schön sagt im Podcast-Jargon.
Wollen wir nochmal einen kleinen Schwenker über Italien und Spanien machen?
Ja, dann brechen wir es hier auf.
Und dann kommen wir zum...
Dann kommen wir zum großen Thema. Ja, ja. Lass uns kurz einen Schwenker machen.
Ein bisschen überraschend habe ich gesehen, dass Neapel 4 Eier eingeschenkt bekommen hat.
Und wie?
Gegen Milan.
Hast du das Spiel gesehen? Ja.
Nee.
Ja, okay.
Also Highlights.
So ja, Advanced Highlights. Ja. Also ich habe es ganz geguckt und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Weil ich bin ja wirklich komplett im Neapel-Hype-Train diese Saison. Ne, Quaradonna ist mein Lieblingsspieler. So, wirklich, ich liebe ihn. Und ich war mir sicher, dass Neapel da einfach durchmarschiert. Und dann sind die komplett auseinandergenommen worden. Und wirklich 4 bockstarke Tore von Milan. Also jedes Traumtor ist so viel gesagt, aber einfach von individueller Klasse geprägte Tore.
Wie sieht es tabellarisch aus in Italien?
Statt 19 Punkte Vorsprung hat Neapel jetzt nur noch 16.
Das wird eng.
Ja, also mutmaßlich wird es nicht eng, aber ich gucke ja so ein bisschen Richtung Champions League, weil da spielen Neapel und Milan ja auch gegeneinander. Jetzt hat Milan relativ viel Momentum.
Ja, aber das Momentum müssen sie erstmal mitnehmen. Das ist noch ein Spieltag.
Ja, das stimmt. Es wirkte phasenweise so, als hätte Milan eine Formel gefunden, um Neapel in ihrem Spiel einzuschränken, wie es noch kein Gegner geschafft hat diese Saison. Ich will jetzt nicht von dekodiert reden, aber...
Dekodiert?
Ja.
Der Sohn wird sich freuen.
Aber es gibt eine Tendenz, dass Paoli da einen Ansatz gefunden hat, der jetzt im Auswärtsspiel sehr, sehr gut funktioniert hat und für mich diese immense Sicherheit, dass Neapel da drüber walzt, so ein bisschen gebrochen hat und ich Milan vielleicht Chancen einräumen würde.
Okay.
Ja.
Sonst ist ja, glaube ich, nichts Spannendes passiert in Spanien.
Hat Benzema in 7 Minuten Hattrick gemacht. Das habe ich nur mitgekriegt. Und Barca hat auch 4-0 in Elche gewonnen. Also
Elche.
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 Elche. Ja, das ist ganz normaler.
Schönes Stadion, mach ich schon mal.
Ja, wirklich?
Ja?
Ja.
Dann sind sie noch zweite Liga gekickt.
Ey,
vor
ey,
drei
ey.
Jahren gegen ey. UD Almeria.
Oh, gutes Game eigentlich.
Und wer war Trainer von UD Almeria?
Guti Hernandez.
Ja.
Nee, ja, doch.
Ja. Echt? Ja.
Boah. Ja, das wusste ich nämlich. Der war da mal kurz.
Ja.
Ja, Guti Maria.
Ja, sonst ist da nix, auch nichts Spannendes passiert. Aber kommen wir zurück, ab in den Flieger, zurück nach England, direkt nach London, Stamford Bridge.
Ja, zweiter großer Themenblock. Graham Potter ist nicht mehr Trainer von Chelsea London.
Ja.
Und das kommt für niemanden überraschend.
Wäre er noch Trainer gewesen während dieser Aufnahme, hätte ich auch betitelt, Chelsea oder das Thema Chelsea, Angst Potter. Aber also, das ist vorbei.
Das entfällt. Die 2 Euro Phrasenschwein können wir uns sparen. Aber Graham Potter hat uns
geschafft. Müssen wir uns die 2 Euro für den Betriebsausflug nur woanders herholen.
Ja, vielleicht streuen wir noch eine kleine Phrase ein im Verlauf. Ich bin ja emotional befangen als Chelsea-Fan. Wie man den Thomas Tuchel rausschmeißen kann, ist mir immer noch schleierhaft, auch 6 Monate später noch.
Ja.
Graham Potter hat es erfolgreich geschafft, Chelsea von Platz 6 nach einem mittelmäßigen Start auf Platz 11 zu führen.
Er ist auch eine Leistung.
Also er hat seine ersten 7 Spiele nicht verloren und danach gefühlt alles. Es war wieder eins dieser groß angekündigten Langzeitprojekte, wo man das Umfeld stabilisieren will, wo man den Trainer mit einem Konzept und einer Spielidee implementieren will, wo man dann irgendwie 300 Millionen im Sommer ausgibt, um Thomas Tuchels Spielidee umzusetzen und dann nochmal 350 Millionen im Winter, um Graham Potters Spielidee umzusetzen. Und im Strich war es einfach der schon beschworene Aktionismus der neuen Besitzer. In allen Situationen der Graham Potter, den ich für keinen schlechten Trainer halte, aber eben nicht für einen Trainer, der bereit für Chelsea war, komplett zum Opfer fällt. Und
ja, es ist das Gefühl so, ich bin jetzt da, mir gehört der Laden jetzt hier und jetzt drehe ich hier alles auf links, weil ich weiß, wie es geht.
Genau, und weil ich jetzt da bin, muss es anders gemacht werden.
Genau, aus Prinzip. Gefühlt alles, was er anfasst, wird nicht zu Gold, sondern zu Scheiße.
Das Einzige, was man bei Chelsea die letzten Monate positiv argumentieren kann, ist...
Sie haben einen breiten Kader.
Genau, und in dem breiten Kader funktioniert Rauf Felisch einigermaßen okay.
Einigermaßen okay.
Ja, und das ist das größte Lob, was man aussprechen kann für die aktuelle Situation und... Ja, sonst, also man kann da inhaltlich extrem viel zu sagen, aber wenn du nach 6 Monaten, nachdem du für 20 Millionen Pfund Ablöse geholt wurdest, mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet wurdest, weil du ein Langzeitprojekt bist und so sehr an dich geglaubt wurde, aber du nicht aus Landsberg am Lech kommst, ja, wieder weg bist, nee, mir fehlen die Worte. Ich kann das nicht begründen, weil das alles so ein Quatsch ist.
Ja.
Und es ist nur konsequent.
Die Frage ist ja auch, wie es weitergeht.
Soll ich dir sagen, wie es weitergeht? Ich habe 2 Ideen und an eine glaube ich komplett.
Na?
Oh, ich glaube, Julian Nagelsmann wird Chelsea-Trainer.
Aber erst ab Sommer.
Ich glaube direkt.
Direkt? Also die Saison ist gelaufen.
Ja, die
ist komplett gelaufen.
Du kannst es nur konsolidieren, wenn du die Champions League gewinnst. Das ja, sehe ich einfach nicht. Dann bist du im internationalen Geschäft, hast den Henkel-Pokal, weil über die Liga erreichst du es nicht mehr, weil du jetzt eben auf Platz 11 zurückgefallen bist und einfach so weit weg vom internationalen Geschäft bist. Du bist in beiden Pokalwettbewerben raus. Du kannst es irgendwie über die Champions League retten und die Wahrscheinlichkeit ist so gering.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber Chelsea braucht ja jetzt einen guten Trainer, du brauchst ja nur...
Das sind 5 Spiele, theoretisch.
5 Spiele gewinnen, theoretisch. Dann bist du wieder in der Champions League. Und ich glaube, das ist monetär ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig, um einen neuen Umbruch zu starten zu können. Weil welcher Spieler, gut, kommt vielleicht in England, dann sagst du ja, okay, spielst du keine Champions League, kriegst ein bisschen mehr Padde.
In England ist das noch am ehesten zu verkraften, weil du eben auch die Spitze ja relativ eng ist und du einfach keine Garantie hast, jedes Jahr in die Champions League zu kommen. Chelsea hat den Vorteil, dass die meisten Spieler, die sie haben wollten, glücklicherweise schon da sind. Du hast eben nur die Frage, genau, musst du jetzt die Champions League gewinnen, um eine Chance zu haben, Felix zum Beispiel fest zu verpflichten? Kommt denn Nkunku jetzt noch?
Ja, aber ich glaube, aber auch wenn eine Stelle von Jürgen Nagelsmann würde ich erst im Sommer kommen. Weil
du wirst
die Champions League nicht gewinnen, egal welcher Trainer kommt.
Ja, also Ja, also ich würde sagen, dass...
Die Wahrscheinlichkeit ist so gering.
Ja, also ich würde sagen, dass Chelsea fast die geringste Wahrscheinlichkeit hat, von allen acht, die noch drin sind, die Champions League zu gewinnen.
Ja.
So, weil die eben in einem schweren Block sind, weil die gegen Real Madrid spielen. Selbst wenn die das also wenn die dieses Wunder gegen Real Madrid schaffen sollten, kommt dann noch Bayern oder City.
Ja.
So.
Das ist sehr, sehr, sehr... Und dann kommt im Finale sehr, sehr wahrscheinlich Neapel.
Ja.
Also, sehe ich nicht.
Nee.
Sehe ich nicht.
Genau, und dieser Weg ist eben einfach so brutal schwer. Da würde ich nicht drauf setzen. Als andererseits muss man, wenn man es aus Nagelsmann-Perspektive sieht, jetzt gerade ist eine der interessantesten Trainerstellen in Europa frei. Und ist sie noch im Sommer frei? Beziehungsweise habe ich dann noch so interessante Optionen?
Ja, ja.
Ich kann in England trainieren, ich kann in London trainieren, ich habe einen jungen, breiten Kader, den ich...
Ich habe Kai.
Ich habe Kai.
Zucker-Kai.
Zucker-Kai, ne, was ich auch wirklich ein Pro-Argument finde.
Und du könntest jetzt theoretisch sagen, ja, okay, Champions League, boah, wäre cool, wenn wir da weiterkommen und da gewinnen, die Champions League.
Ja.
Ist kein Muss. Und in der Liga...
Die Liga kannst du eigentlich so laufen lassen, weil es ist ja immer egal, ob du Achter oder Elfter
bist. Du kannst halt testen, ja, okay, machst du 4 oder 6 Wochen oder 8 Wochen, dann sagst du, ich schaue mal alle Spieler an, ich möchte das System spielen. Welche Spieler aus diesem Kader können das System spielen? Der Rest wird halt verkauft. Ja. Und sagst du, ja, okay, wenn ich gewisse Transfereinnahmen habe, kann ich noch, möchte ich den Spieler haben.
Genau, deswegen würde ich es wahrscheinlich jetzt
aber schon machen. Aber ich würde ich hätte an seiner Stelle... Hätte ich auch noch gerne mal so 2-3 Wochen frei.
Ja, ja, einfach, ne, um Nagelsmann als Konzepttrainer hat ja einen Karriereplan, das ist ja bekannt, der ja eigentlich auch erst nach Leipzig noch einen Zwischenschritt, bevor er zum europäischen Topclub gehen wollen würde, vorgesehen hatte, der bestimmt dieses Aus bei Bayern in der Tiefe analysieren möchte und das dann nicht könnte. Und so kommt mein anderer Kandidat ins Spiel und der heißt Antonio Conte. Dass der wieder Chelsea-Trainer wird. Ich habe nicht gesagt, dass das gut ist.
Nee.
Ja, und nicht gesagt, dass das schön ist. Aber es ist was ich nicht als komplett abwegig einstufen würde.
Aber ich würde ja lieber, also, boah, würde ich ja lieber irgendeinen Interims-Dude, der jetzt die Mannschaft coachen lassen, und mir dann im Sommer Jürgen Nagelsmann holen.
Würde ich auch machen. Mit der Aussicht auf die Champions League weiß ich nicht, ob das passiert. Ja. Wobei der letzte Interimstrainer, den Chelsea...
Hat die Champions League geholt.
Genau.
Roberto Di Matteo.
Ja, deswegen.
War es nicht 2012?
Ja.
In München?
Ja.
Das Finale daheim?
Ja.
Mit Didier Drogba?
Genau.
Schön.
Deswegen, also, ne? Fußball hat immer so seine Verbindungen und Geschichten.
Ja.
Also wir schauen mal, was bei Chelsea passiert. Ich bin über diese ganze Saison einfach sprachlos. Also ich habe schon viele Up and Downs mit Chelsea mitgemacht, aber das ist wirklich eine ganz neue Qualität.
Apropos sprachlos. Ich möchte dich auch versuchen, sprachlos zu bekommen. Deswegen habe ich ein kleines Quiz vorbereitet.
Ja.
Die letzte DFB-Pokal-Pleite, große Pleite vom FC Bayern München war 2003, 2004 gegen Alemannia Aachen.
Ja, ich glaube, da haben sie 2-1 verloren auf dem Tivoli, ne?
Genau. Und jetzt ist die Frage... Die Aufstellung von FC Bayern München. Also da erwarte ich alle 11. Alle.
Alle 11?
Alle 11.
Okay.
Hey, du bist Bayern-Fan.
Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich ein Spiel.
Statistik-Nazi und Bayern-Fan. Ja. Dann musst du alle haben.
Ja. Darf ich alle meine Aachen eröffnen? Erik Meier?
Also alle waren ja Aachen, wollte ich danach kommen. Aber Erik Meier ist schon richtig.
Ja. Alles gut. Okay, also wir fangen mit den Bayern an. Im Tor steht die Nummer 1. Olli, the CEO, Kahn.
Genau.
Ja, sehr gut. Dann haben wir eine Viererkette.
Das ist korrekt.
Boah, fuck. Wir haben Lucio.
Nee.
Ach du Scheiße. Wir haben nicht Lucio?
Nee. Wir müssen mal kurz gucken. Wird mir nicht angezeigt, auf der Bank saß. Also das ist bestimmt auf der Bank. Oder verletzt.
2003, 2004 ist auch so ein ganz toter Übergang bei Bayern.
Also der war nicht, anscheinend war er verletzt. Hat nicht gespielt, war nicht auf der Bank.
Boah. Links Vicente Lizarazu.
Das ist korrekt.
Gott sei Dank. Rechts Willy Sagnol.
Das ist richtig.
Boah, denn wirklich kein Lucio. Boah, Sami Kufur, der andere Innenverteidiger?
Korrekt.
Boah, wer ist denn... Ist es noch Thomas Linke?
Auf der Bank.
Auf der Bank, war aber noch da. War aber noch da. Schon Martin de Michelis?
Ja.
Boah, ja. Fünf, ne? Michael Ballack?
Ja, klar.
Thorsten Frings?
Nope.
Bei Thorsten Frings kenne ich auch, der dir diese Phase Bremen, Dortmund, Bayern, Bremen. Da kannst du so schnell mit den Jahren durcheinander kommen. Also Ballack im zentralen Mittelfeld. Rechts Sebastian Deißler?
Nope.
Boah, er hat gerade wieder... Okay, war da gerade verletzt? Boah. C. Roberto?
Nope.
Wo sind die denn alle?
Nicht da.
Also, ja, aber die sind ja im Verein. Warum spielen die nicht? Warte mal, was war da los?
Ja.
Ne? Ich möchte gerne einen Stürmer lösen, Räumer Kai.
Das ist korrekt.
Ja. So, also wir brauchen ein linkes Mittelfeld noch, wir brauchen den zweiten zentralen Mittelfeldspieler, wir brauchen den rechten noch und den zweiten Stürmer.
Genau.
Rock ist Hunter Cruz.
Korrekt.
Das ist der zweite Stürmer. Rechts Hasan Salihamidzic.
Nicht rechts?
Links?
Ja.
Ja, okay, ja. Boah, der zweite zentrale Mittelfeldspieler, wenn es nicht C. Roberto ist und... Wir werden nie rausfinden, ob Thorsten Frings in dem Jahr gerade für Bayern gespielt hat oder nicht. Bastian Schweinsteiger ist noch nicht.
Der wird eingewechselt.
Immer.
Für genau diese Person.
Boah, für genau diese Person. Kannst du mir einen Tipp mit der Nationalität geben?
Also wenn man, ich kann sagen, wenn man gegen ihn gespielt hat, tat es immer weh. Und hätte.
Nein, oh Gott. Gott, stimmt, der hat 2006 aufgehört, nicht 2004. Jens Jeremies.
Ja.
Gott, das ist auch, also wenn man das mal in der Tiefe sich vorstellt, ne? Ein zentrales Mittelfeld aus Michael Ballack.
Das ist ja vollkommen okay, das ist gut.
Das ist gut, aber dieser Kontrast zu, ich habe wahrscheinlich den besten Fußballer der Nullerjahre in Deutschland und Jens Jeremies.
Ja.
Ne? Also wir brauchen noch den rechten Mittelfeldspieler. Brazzo spielt links, C. Roberto ist nicht da, der auch zu der Zeit noch halb links spielen konnte. Schweinsteiger wurde eingewechselt. Deißler ist verletzt, der hat Adduktorenprobleme oder sowas. War das hier Dos Santos, dieser andere Paraguayer, der war ein Jahr für Bayern?
Nee.
Boah, also Dos Santos ist es nicht. Aber ich kenne den.
Ja, jeder kennt den.
Boah, ich brauch einen Tipp.
Okay, dann werde ich mal, was kann ich denn zu ihm sagen?
Boah, eine Nationalität?
Nee, er hat nur für, also in einer Profikarriere quasi im Herrenbereich, nur für 3 Vereine gespielt.
Okay, ja, gibt's
ein paar mehr? 2 in England und 2 in der gleichen Stadt.
Oh Gott, Owen Hargreaves.
Korrekt.
Eieiei, den habe ich wirklich komplett vergessen. Erstmal assoziiere ich den gar nicht mit Bayern München.
So, und hat aber lange da gespielt.
Ja, der kam auch aus der Jugend.
Ja, den haben sie doch damals mit 16 geholt oder so, ne? Das war so ein Gefühl, so mit der erste große Jugendtransfer.
Ja, genau, und der galt dann immer lange als Talent. Der war jetzt U1 schon dabei, als sie die Champions League gewonnen haben. Und da gab es ja jahrelang die Gerüchte, dass er für viel Geld nach England gewechselt. Und dann ist er irgendwann zu Man U gegangen und war dann verletzt. Verletzt und hat dann nochmal bei City... Es versucht, nachdem sein Vertrag bei Man U ausgelaufen war, ging aber, glaube ich, nur ein Jahr.
Ja. Kannst du mir denn immer noch sagen, wer die Tore geschossen hat?
Erik Meier hat 1 gemacht.
Warte mal.
Ja.
Ja, das ist 2-1, Kopfball. Ja.
Und das 1, also das erste Tor hat der Blank, hieß der so?
Nee, Grilitsch.
Ach, scheiße, stimmt.
Und wenn, ich dachte auch in der Vorbereitung, dass guckst du mal an, und dann von Aachen, da kennst du ja keinen, aber doch, da kennt man noch ein paar.
Ja, das ist nicht, also damals Aachen ist nicht ganz so abwegig wie heutzutage. Ne? Willi Landgraf fällt mir noch ein.
Ja, genau.
Der hat noch gespielt, den Grilic hatten wir gerade. Erik Meier, aber jetzt aus dem Stegreif hört es danach wahrscheinlich auf.
Emanuel Kontiris kennt man noch.
Mhm, ja, vom Namen auf jeden Fall. Zweite Spitze, ne? Oder hat er Zehner gespielt?
Nee. Zweite Spitze.
Ja.
Karl-Heinz Flipsen?
Ja, der hat Zehner gespielt.
Genau.
Ja, der war damals schon, der hat ja lange in Griechenland gespielt, bei Panathinaikos. Und war da denn schon der alte Mann.
Ja, und dann noch Christian Fiel?
Stimmt, stimmt. Den hätte ich vielleicht sogar mit Nachdenken hinbekommen.
So, der sagt mir noch was, dann gibt es da noch irgendeinen Brinkmann.
Ja, nicht Ansgar, das weiß ich.
Nee, Dennis Brinkmann. Danach noch bei Eintracht Braunschweig, TuS Koblenz und Wuppertaler SV gespielt.
Ja, dann war das auf jeden Fall das Karrierehighlight.
Ja.
Sonst
kennt Alexander Klispera?
Vom Namen, ja. So hieß wahrscheinlich meine Doppel-6-Folge.
Wahrscheinlich. dann gibt's noch, ja, Dennis Brinkmann, ja. Klispera. Guido Lanzard. Lanzard sagt mir irgendwas?
Ja, das klingt nicht komplett abwegig. Boah, also ist jetzt keine Mannschaft, mit der man direkt assoziiert, die schlagen heute Bayern München.
Nee, und dann gibt's noch Blank. Don't know, wer das ist.
Oh, ich glaube, der hat das Jahr drauf das Tor gemacht. Gegen Bayern.
Stefan Blank.
Der hat mal ein Tor gegen Bayern gemacht. Da müssen wir jetzt aber wirklich in die tiefen Recherche gehen. Und das ist so Recherchematerial, das ist nicht ganz unser Ressort.
Nee.
Also,
und dann hat noch Stefan Straub im Kasten gespielt.
Wer hat das Tor für Bayern gemacht? Das interessiert mich, ich weiß es nicht. Roque Santa Cruz, rate ich. Blind rein.
Warte. Michael Ballack, wer denn sonst?
Natürlich.
Ja.
Mentalitätsmichi.
Ja.
Hat's erzwungen. Heute aufgrund der vielen Themen Folgen mit Überlänge, ne?
Ja, ein bisschen, ne? Sind so fast 18, 19, 20 Minuten drüber, aber...
Zu Recht, wie ich finde.
Absolut.
Ja, mehr als verdient und ehrlicherweise hätten wir wahrscheinlich noch länger und noch tiefer in manche Themen reingehen können.
Ja, ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, ob man über Potter und Chelsea schon diese Woche eine Extra-Folge macht.
Ja, so it's Breaking News mäßig.
Ja, ja, so nochmal so in die Tiefe gehen, nochmal alles behandeln. Wie, wo, warum, Tuchel, Potter, wer eigentlich alles schuld an dem ganzen Thema ist, wo Potter jetzt entlassen wurde.
Also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich das unnötigste Trainerkarussell, was der Weltfußball vielleicht je, aber zumindest seit sehr, sehr langem erlebt hat.
Ja.
Weil es ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt.
Absolut. Ja. Aber lass uns die Folge beenden. An dieser Stelle nochmal wichtig, überall reinfolgen, da wo wir online sind.
Spotify?
Abonnieren, folgen,
Instagram,
bewerten.
Deezer? Wir haben den Hörer auf Deezer. Warum haben wir den Hörer auf Deezer?
Der kann auch gerne in die DMs sliden.
Wir wollen wissen, wer der Hörer auf Deezer ist.
Ja, wird denn vielleicht auch gehighlightet? Man weiß es nicht. Wird uns sehr freuen.
Also, reingehauen.
Ciao.